Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Philipp Peplowski. Philipp ist Steuerberater bei Laufenberg, Michels und Pachner in Köln, spezialisiert auf die steuerliche Beratung von Heilberufen. Heute gibt Philipp uns Impulse zum Aufbau von steuerlichen Projektteams. Hallo Philipp, schön, dass du schon wieder bei uns bist.
Hallo lieber Daniel, vielen Dank für die erneute Einladung, freut mich sehr.
Wir haben uns erst vor einigen Tagen live gesehen beim EBW Ärztetag und hatten einen so tollen Podcast, dass wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt nochmal in einer zweiten Session ein bisschen vertiefen. Aber wir fangen trotzdem mal bei dir ganz vorne an, für alle, die den ersten Podcast nicht gehört haben. Wie bist du denn in die Welt der Steuerberatung gekommen?
Ich würde sagen, relativ klassisch, auch wenn ich familiär überhaupt nicht in Anführungsstrichen vorbelastet bin mit dem Steuerrecht. Ich habe irgendwann mal im Abitur ein Praktikum bei einem Steuerberater gemacht. Nee, vorm Abitur war es sogar, war noch in der Realschule und fand das irgendwie spannend, dieses ganze Berufsumfeld. Und der damalige Steuerberater sagte, mach eine Ausbildung beim Finanzamt, wenn du mit dem Abi fertig bist, das ist eine gute Basis. Ich habe mich da ganz stringent dran gehalten und habe in der Finanzverwaltung NRW duales Studium gehoben in Dietz gemacht. So richtig haben wir nicht zueinander gepasst, die Finanzverwaltung und ich. Und nach einem Masterstudium bin ich dann in die Beratung gegangen.
Wie war so der Unterschied für dich zwischen, ich sag mal, öffentlicher Dienst und Beratung? Was war so die große Herausforderung oder war alles besser?
Ja, ich meine, das Gras auf der anderen oder gegenüberliegenden Seite sieht immer grüner aus, egal auf welcher Seite man gerade sitzt, so ist der Mensch nun mal. Aber auch retrospektiv kann ich sagen, war die richtige Entscheidung? Was waren so die größten Unterschiede? Also wenn ich so auf die Uhr geguckt habe, im Finanzamt ist irgendwie die Zeit nicht umgegangen. Es war alles immer wahnsinnig zäh, bis dann endlich mal Feierabend war. Und in der Beratung war die erste Änderung, der Tisch war so voll und man hat so viel Neues gelernt. Der Tag ging direkt um. Das fand ich total spannend. Also einfach so subjektiv. Ne? Und klar, ganz spürbar ist das natürlich, ich wollte immer beraten, Menschen helfen und in der Finanzverwaltung geht das natürlich so, also an der Stelle nicht. Und da war dieser Rollenwechsel für mich zumindest persönlich ganz gesund.
Wir haben da ja einen recht ähnlichen Karriereweg. Also bei mir war das auch immer so. Ich bin halt auch von Herzen her Unternehmer und für mich war es die beste Entscheidung, selbstständig zu werden. Ich bin aber auch dabei, jeder, der Sicherheit liebt, der ist beim Finanzamt auch gut aufgehoben. Das darf man auch nicht ganz vergessen, aber das macht wirklich schon Unternehmer ist.
Absolut, Daniel. Das ist auch so. Ne? Also die Finanzverwaltung kann ein ganz toller Arbeitgeber sein. Und ich habe einige Freunde und Freundinnen aus der Zeit, aus dem Studium noch, die sind da auch happy. Und natürlich gibt die auch Freiraum, sich mit Familie und ganz toll auszuleben.
Erzähl mal, du hast das Thema ja vorgeschlagen. Was findest du so besonders an dem Thema Aufbau von steuerlichen Projektteams?
Ja, das hat viel mit meinem eigenen Karrieregang zu tun, denn als ich damals 2014 aus der Finanzverwaltung ausgeschieden bin, habe ich direkt bei uns in der Kanzlei Laufenberg, Michels und Partner angefangen in einem Projektteam. Und damals war ich Schwangerschaftsvertretung, bin da so praktisch reingerutscht, da war gerade die größte Vakanz und da waren wir 2,5 Köpfe. Und das ist jetzt mittlerweile auf 11 Köpfe angewachsen und hat sich damals noch so im Aufbau gefunden, dieses Team. Und das kann ich relativ authentisch umschreiben, warum es dieses Team gibt und was das für einen Mehrwert für Kanzleien hat.
Okay, fangen wir für die Zuhörer gerne mal vorne an. Erzähl gerne noch ein bisschen über Laufenberg, über eure Kanzlei. Wie viele Leute seid ihr? Wo sitzt ihr? Wie viele Standorte habt ihr?
Ja, wir sitzen im schönen Köln mit einem Standort im Kölner Norden, haben 170, 180 Mitarbeitende und 15 Partnerinnen und Partner. Davon übrigens auch die Hälfte, wie ich Diplom-Finanzwirte, wie ich heute nochmal auf dem LinkedIn-Post von einem Kollegen gelesen habe und ganz überrascht war, wenn mir das noch gar nicht so bewusst war. Genau, und die Kanzlei an sich hat einen Branchenfokus auf das Gesundheitswesen. Der eine oder andere Zuhörer wird uns daher auch schon kennen, so aus der Ärzteberatung. In dem Bereich referieren wir viel. Wir haben über 500 ärztliche Kooperationen in der Mandantschaft. Wir machen auch, sage ich mal, klassischen guten gewerblichen Mittelstand. Aber ursprünglich zu Hause, auch historisch von den Gründungspartnern Dr. Michels und Herrn Laufenberg, sind wir da im Gesundheitswesen vor allem.
Wie lange gibt es euch als Kanzlei schon insgesamt?
Seit Mitte der 80er.
Okay, Da habt ihr aber ordentlich was aufgebaut. Ich meine, das ist zwar schon ein gewisses Zeitfenster, aber das ist nicht typisch für Kanzleien, dass man so groß wird.
Ja, das stimmt. Wobei das wesentliche Wachstum eher so seit den Nullerjahren eingesetzt hat. Also Michael Laufenberg und Rolf Michels haben das lange zweigliedrig geführt, diese Kanzlei, bis sie die dann irgendwann mal, ich glaube, in den Nullerjahren geöffnet haben für einen erweiterten Partnerkreis und dann irgendwann das und Partner auch in die Firmierung mit aufgenommen worden ist. Und zum Vergleich, als ich 2014 angefangen habe, waren wir 45 Mitarbeitende, viel, viel weniger Partner. Und dann jetzt gute 10 Jahre später, das ist mal so bei 180. Also wir wachsen jedes Jahr auch um 10%. Das ist auch Kanzleiziel. Und teilweise übertreffen wir das, aber dass wir ein Jahr unter 10% gewachsen sind, das ist eigentlich nicht
gut. Ah, auch schon wieder spannend. Noch eine Gemeinsamkeit, das ist auch unser organisches Wachstumsteam, 10%. Aber wir sind noch ein bisschen kleiner als ihr. Wir liegen aktuell so bei 120 People. Also müssten wir eigentlich schon 12% wachsen, um euch irgendwann einzuholen.
Wir können uns ein spannendes Rennen die nächsten Jahre gedeihlich da liefern. Der Markt ist groß genug.
Das finde ich eine gute Idee. Sie ist ein bisschen besser in Schade, Terni. Ich komme mal auf die Projektgruppen zurück. Ich glaube, jetzt kann man eure Kanzlei schon sehr gut einschätzen mit deinen Informationen. Was sind das denn für Projektgruppen und wie sind die entstanden?
Ja, die sind entstanden rund um einen Partner, Thomas Kettler-Eising heißt der, und der ist Gott sei Dank weiterhin mit dabei. Der führt mit mir zusammen dieses Team und hat das mit aufgebaut. Ursprünglich heraus aus mehreren Zielsetzungen heraus. Einerseits Geschäftsfeldentwicklung, dass man gesagt hat, okay, es kann nicht immer jeder alles können, ne? Also umwandlungssteuerrechtliche Spezialthemen, besondere Transaktionsprozesse, grunderwerbsteuerliche Fragestellung, umsatzsteuerliche Spezialberatung. Das ist schwierig, alles in der laufenden Beratung neben Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung und einer, sage ich mal, Personalverantwortung nebenher zu machen, ne? Und daher haben wir das praktisch separiert. Und ansonsten gibt es in der Kanzlei ganz klassische Teams. Wir haben einen Wirtschaftsprüfungsbereich, wir haben diesen Ärzte-Zahnärzte-Bereich, das sind bei uns auch nochmal zwei Teams, ein gewerblicher Mittelstand und unsere Lohnbuchhaltung, das ist auch nochmal ein gesondertes Team. Also bei uns macht der normale Steuerfachangestellte, die normale Steuerfachangestellte keine Lohnbuchhaltung, das machen extra Lohnbuchhalter. So. Und dieses Team Steuerrecht, das ist ein danebenstehendes Team. Es heißt bei uns Team Steuerrecht, ich sag mal, generisch müsste man sagen, es ist das Projektberatungsteam.
Okay, das heißt, mal gucken, was ich verstanden habe. Das heißt, euer Team Projekt Steuerberatung macht dann auch kein Tagesgeschäft, sondern die machen nur Projektgeschäft.
So ist das, ja. Also es ist ganz bewusste Abgrenzung gewesen, um bei den anderen auch zeitliche Engpässe zu reduzieren und zu sagen, ihr könnt euch auf euer Tagesgeschäft, auf euer Daily Business gut konzentrieren und wir nehmen euch das andere ab. Also wir sind vor allem auch, ich sag mal, interner Dienstleister da für die Kanzlei, beziehungsweise für die Kolleginnen und Kollegen, dass wenn die sagen, oh, da ist irgendwie eine eskalierende Betriebsprüfung oder das Ding müsste mal vors Finanzgericht gehen, dieser Rechtsbehelf, dann können die diese Sachen dann an uns delegieren, abgeben. Und wir führen das dann für die fort und da kann man dann weiter seinen Plan weiterverfolgen.
Ja, okay, das waren jetzt ja schon konkrete Beispiele. Wie läuft das in der Praxis noch ab? Ist das schon das Mandant aktiv, euch zukommt, euch beauftragt oder ist das eher so, dass dann, ich sag mal, eure Kollegen was im Jahresabschluss sehen, euch ansprechen, ja. Weil irgendwie muss das ja auch bezahlt werden am Ende aller Tage.
Ja, genau. Also es kann der eine und der andere Weg sein. Also ursprünglich ist es mal gestartet mit, wir waren nur in-house tätig als verlängerte Werkbank für die Kolleginnen und Kollegen. Mittlerweile machen wir 50% unseres Geschäfts durch externe Mandate, die gar nicht laufendes Mandat bei uns im Hause sind. Und am Ende des Tages, irgendwo muss das Geld herkommen. Noch ein Unterschied zur Finanzverwaltung. Das sagte mir meine Kollegin in einer Warnung, hier kommt das Geld nicht mehr aus der Steckdose, wie in der Finanzverwaltung meint, wie du das eben beschrieben hast, irgendwann wird es bezahlen. Und das ist am Ende des Tages natürlich der Mandant. Ne? Und entweder, wenn das intern durch die Kolleginnen und Kollegen an uns weitergegeben wird, dann rechnen wir mit unseren ganz normalen Stundensätzen ab, die auch im regulären Mandat vereinbart sind im Regelfall. Und da überlegen die Kollegen nur, sind wir auch in der Außenkommunikation mit Mandanten eingebunden oder sind wir nur in Anführungsstrichen Backoffice? Ist eher der Ausnahmefall, der letztere Fall, weil meistens sind die ganz dankbar, wenn die den Fall ganzheitlich an uns abgeben können. Ja, und das andere ist halt, die Mandanten, die anderen 50% kommen extern an uns heran, da werden gesonderte Mandatsvereinbarungen geschlossen mit entsprechenden Projektstundensätzen und dann läuft das los.
Also persönlich finde ich das Modell ja diesen riesigen Charme, dass auch der Mandant merkt, hier, da arbeitet jetzt gerade einer für mich und das ist nicht mein Standardbearbeiter, also kann das auch nicht in den Standardkosten mit drin sein, sondern es kostet was extra.
Ja, also das ist natürlich im Fall, dass das Bestandsmandaten bei uns sind, tatsächlich wirklich einzelfallabhängig, ob wir dann noch die Projektstundensätze anwenden oder nicht. Aber bei externen ist es auf jeden Fall immer so gesetzt. Ne? Also da kann ich auch mit offenen Karten spielen. Das sind 360 Euro für einen Partner der Kanzlei netto und für einen Diplom-Finanzwirt oder Steuerberater. Die werden bei uns in der Kanzlei immer im gleichen Stundensatz bepreist, vor dem Hintergrund der hohen Qualifikation zwischen 250 und 270.
Okay, das ist schon ein guter Stundensatz, aber ich sag mal auch nicht übertrieben. Man kann auch mehr nehmen.
Ja, absolut. Nichtsdestotrotz, unsere Erfahrung ist mit dem Stundensatz, da sind wir auf einem Niveau mit, ich sag mal, Unternehmensrechtsanwälten, Gesellschaftsrechtlerinnen, Gesellschaftsrechtlern. Das passt schon.
Ja, ich finde, wenn man die Qualität liefert, ist der Preis auch völlig okay. Du hast gesagt, ihr seid 11 Leute im Projektteam, ist das richtig?
Wir sind 11 Leute. Wenn man das aufschlüsseln will, sind 2 Partner, eine Teamassistenz, 2 Werkstudenten, die uns vor allem so bei schenkungserbschaftsteuerlichen Deklarationen unterstützen. Das ist nämlich vielleicht auch noch eine Besonderheit. Dieses Projektteam kümmert sich auch zentralisiert um schenkungs- und erbschaftsteuerliche Beratung. Und darüber hinaus gibt es dann noch 6 Diplom-Finanzwirtinnen bzw. Steuerberaterinnen und Steuerberater.
Okay, das heißt also, ich sag mal jetzt, normale steuerfachangestellte Finanzbuchhalter habt ihr gar nicht im Team, braucht ihr wahrscheinlich auch nicht.
Tatsächlich nicht. Wir hatten in der Vergangenheit auch mal durchaus Leute, die im Lebenslauf auch schon mal einen Steuerfachangestellten stehen hatten. Das war ganz gut. Das hat uns auch, sage ich mal, wenn wir mal was Deklarationsnahes dann in der Beratung hatten, auch durchaus geholfen. Faktisch gucken wir so, was den in Anführungsstrichen Mittelbauch unseres Teams angeht, aber vor allem auf Diplom-Finanzwirte, weil die können zwar nicht buchen im klassischen Sinne, ja, und haben auch noch nicht so die Erfahrung mit DATEV und Co. Bei uns im Team wird das aber auch gar nicht so als erforderlich angesehen, dass man, sage ich mal, in adäquater Zeit eine FIBU durchgekloppt bekommt oder mit DATEV eine vernünftige Körperschaftssteuererklärung in die Deckung bekommt. Das ist schlicht nicht deren Job im weiteren Verlauf.
Ja, das ist aber ein sehr guter Job für jemanden, der vom Finanzamt kommt. Also ich kenne das Problem nämlich auch. Ja. Ich war fachlich recht gut. Saß nun das erste Mal vom DATEV-System, hab mir gedacht, okay, ich buche nur noch nicht mal halb so schnell wie die Buchhalter. Das macht auch keinen Sinn, dass ich das selber anfange rumzubuchen. Ja. Von daher ist das ein sehr guter Job. Sucht ihr denn im Moment aktiv noch Diplom-Finanzwirte?
Ja, machen wir. Wir sind da auch sehr umtriebig und aktiv so bei der Hochschule für Finanzen. Also wir sind jetzt am 23. April, Donnerstagabends beim Plettenberger Hof haben wir uns angemietet. Das ist so eine Kneipe, die direkt neben der Hochschule ist, wo wir jetzt, ich glaube, schon das dritte Jahr in Folge uns auch persönlich vor den Studierenden dann präsentieren. Und ja, in der Vergangenheit haben wir da immer da auch einen regen Zulauf auf Bewerbungen danach.
Okay. Wir sprechen jetzt ja von Diplom-Finanzwirten. Ist überhaupt noch der richtige Begriff oder ist das mittlerweile auch ein Bachelorabschluss?
Das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Ich glaube, Baden-Württemberg hat auf Bachelor umgestellt, aber in Nordkirchen bzw. in der Finanzverwaltung NRW ist man immer noch im Diplom unterwegs, ja.
Okay, ja, spannend. Was habt ihr denn aktuell so für Projekte, die besonders herausragend sind?
Ja, also auch das hat sich entwickelt, aber ich sage mal ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar 60% unserer Tätigkeiten sind Merger and Acquisition, also Neudeutsch für Unternehmensumstrukturierung und Transaktion. Das ist insofern ganz spannend auch, weil wir da diese ganze Welle an Investoren im Gesundheitswesen mitbegleitet haben und das ist, sage ich mal, unser Daily Business, in Anführungsstrichen, dass wir da über mehrere Monate hinweg, insbesondere Sell-Side, Ärzte und Ärzte oder größere ärztliche und nicht ärztliche Kooperationen beim Verkauf an Investoren begleiten. Teilweise sitzen wir auch auf Käuferseite. Auch da sind praktisch über die Beratung, die wir geführt haben in den vergangenen Jahren, dann auch mal Investoren auf uns aufmerksam geworden und haben gesagt, okay, die haben ganz gut performt. Als steuerliche Beratung der Gegenseite, jetzt hätten wir die gerne auf unserer Seite drauf. Ja. Da habe ich jetzt gerade letzte Woche ein Signing gehabt mit einer orthopädischen Praxis, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Kühn gut beraten habe bei einer Transaktion. Und ansonsten bauen wir momentan auf eine Transaktionsstruktur inklusive Auswahl potenzieller Verkäufer im orthopädischen Bereich mit einer angeschlossenen Privatklinik. Das liegt so im M&A-Bereich gerade auf meinem Tisch. Und vor 2 Wochen hatten wir ein Closing mit einer größeren hautärztlichen Gruppe, die auch an Investor gegangen ist, was alle Seiten sehr gefreut hat. Das ist ein sehr, sehr schöner Deal gewesen, wo uns auch ein Steuerberaterkollege mit reingebracht hat, der gesagt hat, okay, das wird mir an der einen Stelle zu groß, zu komplex. Ich brauche da einen Sparringspartner, und der hat uns angesprochen. Da sind wir relativ kurzfristig. Die Transaktion lief schon relativ lange. Ich glaube, im Ende November, Anfang Dezember dazugekommen und haben das bis Ende Februar zum Signing über die Bühne gebracht. Also das ist dann auch, also wir bringen da nicht nur Manpower, sage ich mal, in-house dann mit, wenn die Kollegen das brennt, sondern das können wir auch praktisch für andere Kolleginnen und Kollegen dann setzen. Ja.
Okay, das heißt, ein Vertriebsweg, wenn man es so nennen mag, ist ja für euch dann, andere Kollegen buchen euch und nehmen euch mit ins Boot. Das heißt, die kriegen wahrscheinlich dann eine Mandatsgarantie, dass sie danach nicht wechseln.
Ja, das ist so. Also wir würden uns unseren, in Anführungsstrichen, Markt selber kaputt machen, wenn wir da so einen Mandatsschutz ignorieren würden und nachher wäre das Mandat weg oder so. Also da achten wir dann ganz bewusst draus. Wir sind dann nur da für dieses eine Projekt, für die eine Umstrukturierung, für das eine Verkaufsvorhaben, für die eine finanzgerichtliche, für das eine finanzgerichtliche Verfahren beim Finanzgericht oder beim Bundesfinanzhof, ne? Und danach ist der Mandant happy, hoffentlich, ne? Und wir, und er sieht uns auch nicht mehr. Das ist auch, ich sage nicht mal, das Schöne, dass man so viele verschiedene Gesichter, Netzwerkpartner, Mandanten kennenlernt, aber auch das Traurige, dass das nie Beziehungen über Jahre und Dekaden sind, die man da pflegt. Das ist anders als in der laufenden Beratung. Das muss man wissen, wenn man in so einem Projektteam unterwegs ist.
Okay, jetzt habt ihr gesagt, die andere Marketing-Säule im Prinzip macht einen guten Job. Und jetzt nehmen die Mandanten auch wahr und gerade die Größten brauchen häufiger mal einen Steuerberater. Das heißt, die kommen dann wieder zu euch zurück. Ich verstehe auch, dass natürlich gerade diese größeren MVZs auch eher zum größeren Steuerberater gehen. Da passt ja sehr gut rein. Was habt ihr denn noch für Vertriebswege? Oder sagt ihr, wir brauchen gar nicht mehr, das reicht aus?
Ach, das wäre schön, wenn das so wäre. Aber tatsächlich ist es so, es mag oder den einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen vielleicht verwirren, aber mein Kalender ist nach Ablauf von 2 Wochen leer. Ja, also ich muss gucken, dass die Pipeline immer wieder neu gefüllt wird. Das ist bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ganz ähnlich. Ja, also meine Mitpartner oder die anderen Berufsträger bei uns in der Kanzlei, die halt im Zahnärzteteam sind, die sind genau durchgetaktet, die wissen, in welchem Monat sie sich um welchen Abschluss kümmern und welche Projekte da anstehen. Bei mir ist das relativ kurzfristig, was dann immer dazu kommt. Und da ist es auch wichtig, dass man ein vernünftiges Hintergrundrauschen hat. Ein Netzwerk hast du richtigerweise identifiziert, das sind die Steuerberaterkolleginnen und Kollegen. Ein anderes großes Netzwerk ist naheliegend wegen dem Branchenfokus von uns, sind Rechtsanwälte und Rechtsanwälte aus dem medizinrechtlichen Bereich, also Fachanwältinnen und Fachanwälte für Medizinrecht, aber auch Gesellschaftsrechtler, Erb- und Familienrechtler. Da schauen wir dann, dass wir uns auf Kongressen oder über Vortragstätigkeiten oder Veröffentlichungen oder über Social Media uns da entsprechend positionieren, dass man uns kennt, schätzt und im Zweifel dann auch mal hinzuzieht bei einem Mandat.
Jetzt hast du ja gerade schon Social Media angesprochen. Ich spiele mal Mäuschen. Kommt da wirklich viel drüber? Bei den meisten Kollegen ist es eher so, ist eine nette Außendarstellung, aber wenn ehrlich ist, allzu viele Neumandate kommen da nicht drüber.
Ja, also die Frage, die stellen wir uns auch immer intern. Kosten-Nutzen-mäßig lohnt sich das Ganze. Wir haben letztes Jahr sogar eine Social-Media-Managerin in Vollzeit eingestellt. Die Silke, die macht einen fantastischen Job und sucht dann oder hat bei uns in der Kanzlei gesucht aktiv nach Partner und Partner, die Lust auf das Thema hatten, aber auch nach im Kollegenkreis der Mitarbeitenden unterhalb der Partnerebene, wer das machen wollte. Und die hat einen schönen Workflow aufgesetzt, die unterstützt auch bei Postings und Co. und die Visuals zu erstellen. Und erstmal hat man damit so ein bisschen Routine reingebracht, damit Reichweite. Und die Frage ist natürlich, was kommt damit rein? Also ich merke, wir haben letztens eine Position ausgeschrieben für im HR-Bereich, also bei der aktiven Talentsuche. Ich weiß nicht mehr, ich müsste jetzt lügen, wie viele das Bewerbungen das waren, aber es war auf jeden Fall eine gute zweistellige Zahl, die nur über ein Social-Media-Posting da reingekommen ist. Und ansonsten bei mir, über meinen Social-Media-Auftritt schaue ich bewusst eher darauf, kann ich mich mit Diplom-Finanzwirten und Diplom-Finanzwirten vernetzen. Ne? Da haben wir den Loop zum Bewerbungsprozess. Das klappt durchaus, ne, dass ich mich dadurch auch Leute ansprechen. Und das andere ist tatsächlich echte Leads, also Mandate im Projektbereich zu akquirieren. Und da habe ich, also ich habe so eine schöne Excel-Tabelle, die ich da führe, um das so ein bisschen nachzuhalten. Welcher Rechtsanwalt hat sich bei mir über LinkedIn beispielsweise gemeldet mit einem Thema? Und da kamen jetzt 2 Mandate im letzten Jahr auch durchaus bei rum, die jeweils so ein Honorarvolumen zwischen 50.000 und 60.000 Euro haben. Eins war eine Umstrukturierung von einem zahnärztlichen MVZ, das über LinkedIn kam. Und das andere, wo mich jemand angesprochen hat, einer Stellungnahme, die wir schreiben sollten im gewerbesteuerlichen Bereich, SAPV nennt sich das, ne? Also Palliativmedizin, kann die unter die Gewerbesteuerbefreiung nach 320 Gewerbesteuergesetz fallen. Wie gesagt, beides kam definitiv über das LinkedIn-Netzwerk. Und ich sage mal so, 120.000 Euro Umsatzvolumen, ja oder nein. Wenn ich mal messe daran, was ich da in Social Media investiere, das ist ungefähr eine halbe Stunde in der Woche, dank der Hilfe von Silke. Ich sag mal, kognitiv frisst das noch mehr, viel mehr Arbeit als diese Viertelstunde. Aber dann habe ich zumindest für retrospektiv für 2025 für mich da einen Haken dran gemacht. Also es hat sich gelohnt, aus meiner Sicht, kommerziell auch. Okay.
Wie ist das denn mit Bezug auf die Banken? Ich sag mal, wenn ihr viel M&A macht, sind ja meistens Banken mit eingeschaltet. Ist das dann auch, ich sag mal, ein guter Geschäftspartner, ein guter Vertriebsweg, oder ist das erstmal so, okay, die brauchen wir für die Finanzierung und ansonsten eher nicht so relevant?
Ja, also ich weiß nicht, wie das auf Big Four-Ebene ist oder vielleicht bei größeren Playern, aber bei mir persönlich spielt das Bankennetzwerk nicht die riesige Rolle. Da sind es eher M&A-Berater, mit denen ich mich da verknüpfe. Und die recht eben angesprochenen Rechtsanwälte und Rechtsanwälte. Wir haben natürlich gute Bankenkontakte zu Banken, die insbesondere im Gesundheitswesen nahe agieren, ne? Also eine Merkur Bank, eine Apur Bank und Co., mit denen wir ganz gute Kontakte pflegen. Ich persönlich spiele diese Netzwerke nicht, das machen andere bei uns in der Kanzlei.
Okay, aber das ist der Vorteil an so einer großen Einheit, man kann es ja auch ein bisschen aufteilen.
Korrekt.
Dann ist auch das Network.
Ja, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, das ist halt so, ne? Ja.
Ja, ich bin ja mittlerweile zu 100% freigestellt von der operativen Arbeit, aber selbst meine Woche ist irgendwann zu Ende. Das ist echt schwierig, dann alles alleine machen zu wollen.
Ja.
Super spannend. Ich würde nochmal auf eure Projektteams zurückkommen. Ist das denn auch durchlässig, ich sag mal, zu den normalen Abteilungen, zu der normalen Facharbeit, oder sag mal, bei einem meinem Projektteam ist, bleib doch mal da?
Das ist eine schöne Frage. Die werden wir auch bei Bewerbungsgesprächen öfter gefragt. Also wir haben keine Chinese Walls, dass wir sagen, einmal da drin, immer da drin. Wir haben jetzt jüngst eine Kollegin gehabt, die im letzten Jahr gesagt hat, ja, ich hätte gerne mal eine berufliche Veränderung. Die war auch Diplom-Finanzwirt, hat Steuerberaterexamen gemacht. Und bei uns arbeiten die Diplom-Finanzwirte und Steuerberater, wir Partner auch selber, eher in so einer, wie soll ich das sagen, gehobenen Sachbearbeiterposition. Also wir arbeiten ganz stark operativ am Mandanten. Und bei uns gibt es auch nicht die Skaleneffekte, dass ich irgendwo einen Partner habe, darunter ist ein Teamleiter der Steuerberaterin, Steuerberater, und dann sind da 10 Steuerfachangestellte drüber. Ich habe ja eben unsere Teambestruktur geschrieben, die ist viel schlanker und kompakter. Und die Kollegin wollte sich verändern und hatte auch mal in Richtung Führungsverantwortung geguckt. Und just zu dem Zeitpunkt gab sich die Möglichkeit, dass im Zahnärzteteam eine Teamleiterin gesucht worden ist, und die haben wir dann mit einem lachenden und weinenden Auge gleichzeitig abgegeben. Weint natürlich, weil uns die Jessie sehr fehlt, lachend, weil die Zahnärzte-Team toll die Rolle da ausfüllt und da einfach ein Match war. Also das geht, ne? Auch natürlich in die andere Richtung.
Wie ist das denn bei jungen Diplom-Finanzwirten? Also wir haben auch schon welche zum Bewerbungsgespräch bei uns. Ja. Wir brauchen davon nicht ganz so viele, weil wir auch viel, also in unserer Kanzlei viel ganz normales Tagesgeschäft einfach machen. Ja. Weniger Beratung, aber ein paar haben wir auch. Wir haben auch in der Tat welche, die auch Partner sind.
Ja.
Aber was ich ja schon mal merke, ist, dass die doch Sorgen haben, diese Sicherheit beim Finanzamt zu verlassen, oder müssen sogar ein bisschen Studiengebühren zurückzahlen. Das könnte dann ein Problem sein, das euch häufiger trifft.
Ja, das ist ein Problem, sage ich mal, vor allem so ein subjektives. Ne? Im Zweifel sind die dann schon verbeamtet auf Probe, manchmal auch auf Lebenszeit oder Ähnliches. Und ja, dann kann das Thema Sicherheit mal eine Rolle spielen. Ne? Bei den Jüngeren habe ich immer das Gefühl, ist es so aus dem Elternhintergrund auch so ein bisschen getrieben. Ne? Im Sinne von, Junge, willst du das wirklich tun und ähnliches. Also wir versuchen das so ein bisschen abzumildern, dass wir das eben angesprochene kommerzielle Thema Rückzahlung ans Landesamt für Besoldung und Versorgung dadurch auffangen, dass wir ein klares Angebot machen, indem wir diese Zahlung übernehmen. Nicht als Gesamtzahlung, sondern wir sagen, stellt bitte einen Antrag, das auf 5 Jahre zu verteilen, diese Rückzahlung. Das sind dann ungefähr 500 Euro im Monat, die dann noch zurückzahlen müssen. Und die übernehmen wir 1:1 auf unsere Gehaltsstaffel, die wir denen anbieten, on top noch dazu.
Okay, das ist ein faires Angebot. Ich sag mal so eine Art Vesting, ne? Man muss dann auf seine Leistung verdienen.
Ja, genau, richtig. Wenn ich dann vorzeitiger gehe, dann gibt es natürlich auch keine Übernahme mehr. Ne? Dafür spart man sich dann harte Bindungsklauseln, wie es die, glaube ich, bei den Big Four dann gibt. Ne? Wo wir sagen, wir übernehmen das alles in einer Summe, aber wenn du in 5 Jahren gehst, musst du uns so und so viel wieder zurücknehmen. Also man kommt eigentlich vom Regen in die Traufe.
Ja, okay, aber es ist ein faires Angebot.
Also ist absolut fair, absolut. Genau, das Angebot ist nicht weniger oder besser als das, was wir machen, absolut.
Ich finde auch, also ich kann es immer verstehen, ich hatte das, kann ich gerne erzählen, auch selbst als ich jung war, da hat die Familie auch gesagt, boah, du hast so viel erreicht, warum willst du in die Selbstständigkeit gehen, das ist ja total verrückt, du kannst ja auch so eigentlich alles leisten, ja. Lass das doch lieber sein. Also kann ich gut nachvollziehen, dass dann manchmal dann wirklich aus der Familie dann auch ein bisschen Gegenwehr kommt, nach dem Motto, wenn du diese Sicherheit verlässt, das kann man schon verstehen. Aber ich kann da nur Mut zusprechen. Die meisten, die ich kenne, die das gemacht haben, haben es nachher nicht bereut, sondern waren mit der Entscheidung sehr zufrieden und auch finanziell war das dann auch ein cooler Move.
Und selbst wenn, also es gibt auch immer den Weg zurück in die Finanzverwaltung, das muss man dazu sagen. Die haben so viel Personalnot. Mir ist ein Fall bekannt, da ist jemand als Steueroberinspektor aus der Finanzverwaltung rausgegangen, hat es in der Beratung probiert, hat ihm nicht gefallen, ist wieder als Oberinspektor eingestellt worden. Also tief fallen kann man da nicht. Und ich glaube, das ist besser, das mal auszuprobieren, als einfach 30 Jahre irgendwie mit der Faust in der Tasche da rumsitzen und sagt, hätte man es doch mal probiert.
Sehr gut. Wir sind auch schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Philipp, hast du denn noch irgendwie einen Top-Tipp zu dem Thema Projektgruppen, was du noch mitgeben kannst, was man auf jeden Fall bedenken soll oder was dir viel gebracht hat?
Ja, also ich glaube, wer mit dem Gedanken spielt, sowas aufgrund der Kanzleigröße mal zu etablieren bei sich, ist mein Tipp, das auch wirklich zu leben und nicht nur ein Label drüber zu schreiben, sondern die Leute, du hast es eben mit deiner Freistellung eben vom Operativen beschrieben, auch mit der Freistellung so zu machen. Also man ist dann für Projekte zu 100% freigestellt. Ne? Und klar, wenn mal gerade der 2-Wochen-Kalender, das ist so ein Wochenkalender und die haben gerade irgendwie Möglichkeiten, mal auszuhelfen, dann gerne. Aber ansonsten sollten sie sich dann tatsächlich auf diese Projektberatung konzentrieren können. Das muss ja nicht M&A sein. Das kann ja ein anderer Schwerpunkt auch durchaus sein. Nur dann lebt es auch wirklich. Also man muss es personell separieren, vielleicht auch räumlich ein bisschen, ne, dass die für sich arbeiten können, eine eigene Strategie entwickeln können und dann kann das wachsen und gedeihen, so wie ich das wahrgenommen habe bei uns in der Kanzlei.
Philipp, ich danke dir vielmals, dass du so tolle Einblicke in deine Kanzlei gegeben hast und wünsche euch für die Zukunft weiterhin den gleichen Erfolg wie in den letzten Jahren.
Daniel, vielen Dank für die Zeit und das Vertrauen und bis demnächst nochmal.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.